Morgen. Morgen, ihr zwei. Ich habe eben gedacht, wenn man so lange verheiratet ist wie wir beide, Daniel und ich, könnte man sich eigentlich besser kennen. Weil das stimmt gar nicht. Ich höre gar nicht Radio, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Hab stille Zeit dann normalerweise. Und das ist, weil es halt still ist, für mich immer sehr wertvoll. Ich musste auch eben an die Sarah denken. Letzte Woche. Sarah, dir ging es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du eine ganz lange Zeit gar nicht gewusst hast, über was du denn predigen sollt, über was ihr predigen sollt, das Thema. Und dass es die Zeit immer knapper wurde. Und da dachte ich, erzähle ich das auch mal kurz, wie es mir ging, weil das war überhaupt nicht mein Thema. Ich wusste schon im Sommer, was ich machen möchte heute. Und dann, ja genau, und dann, Moment. Und normalerweise ist es dann so, dass ich einen Sonntag vorher mich dann nochmal so intensiv damit beschäftige und das, vielleicht habe ich auch letzten Sonntagmorgen gedacht, naja, kein Problem, ich weiß ja, was ich machen will. Aber auch das kann blöd sein. Ich habe das dann mich sonntags nachmittags hingesetzt, wie ich das dann immer mache, und das waren die zwei sinnlosesten Stunden, die ich die ganze Woche hatte. Ja, ich habe ich habe das mal mitgebracht. Ja, so ein tolles Mindmap gemacht, so, und habe den ganzen Sonntagnachmittag damit verbracht, diese Kästchen hier von links nach rechts zu schieben und wieder zurück. Ja, also von daher darf man sich da nicht in falscher Sicherheit wiegen, aber das ist gut. Das ist, glaube ich, gut, und habe da auch mal gedacht, na, wieder mal ein Beweis dafür, dass Gott Humor hat, weil ich glaube, morgens hatte ich dann irgendwie, oh, alles klar, für nächste Woche. Das hat er mir dann gezeigt, dass das so nett ist, und das ist, glaube ich, auch gut. Nee, wie gesagt, Thema war schon ganz lange für mich klar. Habe vor einigen Wochen, als ich mit meiner Schwester gemeinsam gefrühstückt habe, haben wir darüber geredet und habe gesagt, hey, ich würde an dem Gottesdienst gerne etwas machen zu Josef. Und die war auch sehr schnell sehr begeistert und sagte, oh toll, und die Josef-Geschichten, und man kann so viel daraus machen, und die Stammväter, und dann, ja, Moment. Falscher Josef, den habe ich überhaupt nicht gemeint. Mir geht es, und vielleicht denkt ihr bei Josef auch als erstes daran, vielleicht aber auch nicht jetzt in dieser Zeit, mir geht es tatsächlich nicht um den Josef also Sohn von Jakob aus den Geschichten von 1. Mose, sondern mir geht es um den neutestamentlichen Josef. Und Grund war natürlich zum einen, weil es hat ja was zu tun mit dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, wir haben Advent, und deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe über diesen Josef selten eine Predigt gehört. Ich würde sogar behaupten, vielleicht noch nie. Und das war, glaube ich, ein zweiter Grund, der mich dazu motiviert hat. Es war aber auch so, dass ich ab und an in diesem Jahr über was anderes immer mal wieder nachgedacht habe, und da kam mir dieser Josef immer mal wieder in den Sinn. Aber apropos Sinn, damit das überhaupt irgendeinen Sinn macht, was ich jetzt gleich sage, möchte ich gerne noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlichen Dank dafür, dass wir jetzt hier zusammen sein können, Herr, dass wir auf dein Wort hören können, und ich bitte dich, dass du deinen Geist ausschüttest, jetzt für uns, Herr, dass ja, das, was ich vorbereitet habe, richtig gesagt wird, und auch, ja, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass es so verstanden wird, wie du das meinst. Bitte segne du uns. Amen. Eine ganz furchtbar lange Zeit meines Lebens habe ich mich primär damit beschäftigt, was ich falsch mache. Vielleicht sogar, oder nee, ganz bestimmt sogar, mit Dingen, die ich immer wieder falsch mache. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin auch als Gemeindekind hier so groß geworden, in einer Situation, wo ganz, ganz viel über Sünde im Leben, Sünde auch in meinem Leben gesprochen wurde. Also hier wurde nicht gesagt, hey, der Micha hat, sondern Sünde war ein Thema, was ganz, ganz häufig vorkam und was ganz häufig gepredigt wurde. Und auch über den Lohn der Sünde, den Tod. Und das ist auch gar keine Kritik, wenn ich das jetzt heute sage. Ich habe da von der Botschaft her ganz wenig im Sinn. Ich müsste länger drüber nachdenken, wo ich denke, hey, das war grundsätzlich falsch, was gesagt wurde. Aber es war zentral. Zentral für mich irgendwie vielleicht auch negativ belegt. Dass unser Kampf mit Jesus gegen die Sünde zentral ist und dass wir ja täglich eigentlich damit verbringen müssen, gegen den Satan zu kämpfen, der uns täglich zu dieser Sünde verführt. Und ich glaube, auch dagegen ist nichts zu sagen. Das ist auch eine Wahrheit. Eine Wahrheit, dass es die Sünde gibt. Es ist die Wahrheit, dass sie zum Tod führt. Und dass der Teufel ein sehr großes Interesse daran hat, uns auf diesem Weg in den Tod zu begleiten. Buße tun war auch ein Wort, was ich damals häufig gehört habe. Vielleicht sogar auch eine innere Haltung, die oft gepredigt wurde und die ebenfalls zentral von mir jetzt erlebt wurde. Und auch Buße tun ist richtig und wichtig. Ich musste häufig in diesem Jahr darüber nachdenken, dass sich das alles bei mir gefühlt so über die Jahre, vielleicht in unserer Gemeinde, vielleicht auch in anderen Freikirchen, deutlich geändert hat. Ich glaube schon, dass viel mehr heute der liebende Gott gepredigt wird und nicht der Strafende. Und das finde ich gut. Aber ich habe auch tatsächlich Angst davor, dass wir so ein kleines bisschen heute auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich glaube fest an das, was in der Bibel steht und auch an das, was dort zu finden ist, wenn es jetzt um ganz zentrale Fragen geht, wie beispielsweise das ewige Leben. Und wenn Jesus uns das selbst mitgibt, in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann ist es für mich gesetzt. Übrigens, das wissen, glaube ich, fast alle hier, auch daraus abgeleitet, die tatsächlich einzige Voraussetzung in dieser Gemeinde hier Mitglied zu werden, dass du an Jesus Christus glaubst. Also der Glaube alleine reicht aus, oder? Wie ist das denn jetzt eigentlich so mit den Werken? Ja, also das, was wir tun sollten, also das, was in der Bibel steht, das, was wir Leitplanken vielleicht für unser Leben nehmen. Ist es nicht wirklich doch so ein bisschen wenigstens so, dass wir uns so ein Stück weit mit dem, was wir hier auf der Erde tun, dann doch selbst qualifizieren müssen für den Himmel? Ich musste tatsächlich häufig darüber nachdenken in diesem Jahr und ich glaube, dass es dieser gefühlte Gegensatz vielleicht sogar zwischen Glaube und Werke, dass es ein wirkliches Missverständnis ist. Und daher vielleicht zu Beginn dieses Gottesdienstes mal meine Meinung dazu, zu diesem Thema, weil das nämlich gut zu diesem Josef passt, von dem ich euch heute noch ein bisschen was erzählen will. Wenn Jesus sagt, dass Glaube ausreicht, um das ewige Leben zu bekommen, dann brauchen wir darüber nicht eine Sekunde drüber zu streiten. Das ist eine klare Aussage. Das ist wahr. Und wenn wir uns dieses Kapitel aus Johannes 3 nochmal ganz durchlesen, dann sehen wir das tatsächlich nicht nur in diesem total bekannten Vers, sondern auch in anderen Sätzen. Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen liebenden Gott predigen, dem wir so wichtig sind, dass er seinen eigenen Sohn für uns geschickt hat, in den Tod geschickt hat, auf diese Welt geschickt hat und in den Tod geschickt hat. Und wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann bist du gerettet. Punkt. Ausrufezeichen, vielleicht noch besser. Aber dieser Zeitpunkt, den ich jetzt hier beschreibe, also die Bekehrung, nenne ich das jetzt, egal wie du sie erlebt hast, ist doch regelhaft jetzt keine Entscheidung auf dem Totenbett, sondern das ist eine Entscheidung in der Lebensphase. Das ist doch Leben vor dir, regelhaft. Und es markiert doch dann den Anfang eines neuen Lebensabschnittes mit Jesus, deinem Heiland in dieser Welt. Ich habe mal weise Worte von einem klugen Mann gelesen und die habe ich hier schon häufig zitiert, möchte ich heute auch tun. Gott liebt uns genau, wie wir sind. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Gott liebt uns genau, wie wir sind. Denn Gott hat uns gemacht. Er ist unser Schöpfer. Wir sind seine Kinder. Aber der zweite Satzteil ist genauso wichtig. Aber er möchte auf keinen Fall, dass wir bleiben, wie wir sind. Und ich glaube ebenfalls, dass wir, nachdem wir Gott unser Leben übergeben haben, Veränderung erfahren werden. Dass wir nicht so bleiben, wie wir sind oder damals waren. Dass wir von ihm lernen, dass wir ihm nacheifern, indem wir ihm ähnlicher werden wollen. Ohne den Anspruch dahin, perfekt zu werden. Das werden wir hier nie erreichen. Und es ist für mich kein Konflikt, wenn in der Bibel von Glauben und Werken gesprochen wird. Weil ich behaupte, dass aus dem Glauben heraus Werke kommen werden. Wenn wir bereit sind, uns verändern zu lassen und nicht an dem Punkt stehen bleiben, wo wir sagen, ich glaube an dich, Jesus. Und wenn ich sage, ich glaube an dich, Jesus, dann hat das doch eine andere Bedeutung, als wenn ich sage, ich glaube, dass es dieses Jahr weiße Weihnachten gibt. Wenn ich an Jesus glaube und eine Verbindung mit ihm pflege, wenn ich das tue, dann werde ich mich verändern. Dann wird das, was mit mir machen, mit meiner Einstellung zu Themen, dann werden diese Werke, von denen wir lesen, auch kommen, glaube ich. Und ein weiterer Gedanke, bevor wir zu Josef kommen und zu meinem Eindruck, dass wir von diesem Josef echt viel lernen können. Ich habe euch eben davon erzählt, dass ich viele Erinnerungen an meine Kindheit habe, in denen das Fehler machen, Sünde, Falschverhalten oder am besten, natürlich besser, wie wir es denn schaffen, möglichst wenig zu sünden, im Vordergrund standen. Und ich habe auch versucht, rüberzubringen, dass das aus meiner Sicht wirklich seine Berechtigung hatte. Ich möchte aber heute tatsächlich mein Leben anders führen. Ich möchte positive Gedanken in den Vordergrund stellen. Ich habe das nie wirklich gelernt. Und ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass Gott enttäuscht von uns ist, so bin ich groß geworden, dass Gott enttäuscht von uns ist, wenn wir Dinge falsch machen. Ich glaube, so ist Gott nicht. Kurze zwei Fragen zu diesem Thema. Wer von euch glaubt daran, dass Gott sein Schöpfer ist und dass er dich besser kennt als irgendjemand sonst? Noch jemand? Ich glaube, das geht den meisten von uns so. Aber wer von euch glaubt denn, dass es eine echte Überraschung für Gott darstellt, wenn du was falsch machst? Das passt doch gar nicht dazu, oder? Enttäuscht bin ich dann, wenn ich in eine Situation komme, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich will auf keinen Fall falsch verstanden werden. Ich möchte die Sünde nicht kleinreden. Es ist wahr, dass uns Sünde zum Tod führt. Es ist aber auch wahr, dass wir immer wieder sündig werden und die Vergebung unseres Gottes benötigen. Denn dafür ist unser Herr am Kreuz für uns gestorben. Deswegen lasst uns doch etwas mehr darüber nachdenken, was wir gut gemacht haben, was wir vielleicht positiv verstärken können, was wir vielleicht auch bei unseren Mitmenschen sehen, was gut gemacht wurde, statt ständig über die Verfehlungen zu reden. Am besten noch, wenn diejenigen, die die Fehler gemacht haben, nicht da sind. Was wir mit Gottes Hilfe beim nächsten Mal besser machen können. Ich wünsche uns, dass wir uns da von Jesus positive Energie geben lassen. Und suchen nach Menschen, nach Geschwistern im Glauben, die uns in der einen oder anderen Sache Vorbilder sein können. Oder Menschen in der Bibel, die uns Vorbilder sein können. Beim Thema Vorbilder in der Bibel fällt mir immer sofort der David ein, der wirklich vieles Gutes getan hat. Ein Krieger Gottes, ein Mensch mit unerschütterlichem Glauben. In der Bibel steht ein Mann nach Gottes Herzen, aber auch ein Ehebrecher, ein Mörder. Und er hat diese Verfehlung in seinem Leben tatsächlich bitter bezahlt. Lest das mal nach. Aus welchem Grund glauben wir denn, dass Sünde in unserem Leben keinen Einfluss auf dieses Leben, was wir hier führen, haben wird? Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich den Eindruck, dass Gott sich entfernt, wenn ich was falsch mache, wenn ich sündige. Ich glaube das heute nicht mehr. Ich bin es, der mich durch eigene Sünde von Gott entfernt und nach getaner Buße ihm sofort wieder sehr nahe sein kann. Kann David uns da ein Vorbild sein? Ja, unbedingt. Von ihm können wir ganz viel lernen, aber auch halt das, was wir besser nicht tun. Ich glaube aber auch, oder vielleicht erst recht, dass der Josef unser Vorbild sein kann. Der Josef ist in der Bibel keine so schillernde Figur wie David. Also wir kennen keine Geschichte von ihm, wo er einen großen Menschen mit einer Schleuder tötet oder Heerscharen von Feinden im Namen Gottes vernichtet. David war ein von Gott eingesetzter König, der sich um sein Volk kümmern soll. Ja, Josef war der Mensch, den Gott ausgesucht hat, damit er mit Maria zusammen seinen zum Mensch gewordenen Sohn großzieht. Ich glaube jetzt nicht, dass Gott irgendwie da in Prioritäten denkt, wer ist jetzt da wichtiger, so wie wir das tun, aber ist nicht das, was Gott dem Josef anvertraut hat, viel größer wie das, was Gott David anvertraut hat? Josef geht aber auch deswegen ganz, ganz viel unter, weil über ihn in der Bibel gar nicht so viel zu lesen ist. Auf jeden Fall nicht annähernd so viel wie über David. Er kommt nicht mal in allen Evangelien vor. Am besten und das meiste über ihn lesen wir in Matthäus. Wenn wir beim Matthäus-Evangelium ganz vorne anfangen, dann handeln die ersten 17, 18 Verse vom Geschlechtsregister Jesu. Das beginnt bei Abraham und geht über David bis zum Josef. Ich lese uns einmal den Vers 17. Von Abraham bis zu David sind es also 14 Generationen. Auch von David bis zur Verbannung des Volkes nach Babylonien sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14. Ich würde uns gerne den Predigttext lesen. Der Hartmut wirft uns den auch noch an die Wand. Aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und es geht los mit dem Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllt, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Wir lesen da am Beginn des Berichtes über eine vielleicht gar nicht so unglaublich besondere Geschichte zwischen zwei, vermutlich Teenagern, die sich einander versprochen haben. Wir müssen heute annehmen, dass Maria und Josef vermutlich nicht aus heutiger Sicht in einem heiratsfähigen Alter waren. Damals wurde deutlich früher geheiratet, 13, 14, 15, sowas. Das ist aber auch gar nicht wirklich entscheidend, dokumentiert aber in dieser Geschichte eine Reife von zwei jungen Menschen, die ich schon für bemerkenswert halte. Ja, was vielleicht ist aus heutiger Sicht, also wenn wir mal ehrlich darüber reden, vielleicht eher merkwürdig ist, war aber vielleicht damals zumindest normaler, als es heute ist. Die beiden hatten noch nicht miteinander geschlafen. Das ist deswegen wichtig, damit dieses Wunder tatsächlich auch geschehen konnte. Die Jungfrau Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Und jetzt sollten wir uns mal in diesen Josef versetzen, in dieser Situation. Was hat er wohl gedacht? Vermutlich das Gleiche wie jeder andere Mann, dem sowas schon mal passiert ist. Denn die Wahrheit liegt da auf der Hand. Maria ist schwanger und ich habe nichts damit zu tun. Ich vermute mal, dass sowas damals auch schon passiert ist, so wie es heute auch passiert. Und jetzt lesen wir aber etwas von Josef, was uns schon aufhorchen lässt. Zunächst mal der Vers 19. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Also Josef ist groß geworden und hat sich als ein Mann entwickelt, den wir jetzt heute als fromm bezeichnen würden. Aus dieser Motivation heraus und vermutlich auch aus der Liebe zu Maria heraus ist dann der nächste Satz zu verstehen. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen, so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Und vielleicht müssen wir auch hier mal kurz versuchen zu reflektieren, in welcher Situation wir uns damals oder sich der Josef damals befunden hat, vielleicht auch gesellschaftlich befunden hat. Er hatte sich entschieden für eine Frau, für diese Frau, für Maria. Er wollte sein Leben mit ihr teilen, er wollte Familie gründen und dann ist seine Verlobte schwanger von jemand anderem. Und Verlobung hatte damals noch eine andere Bedeutung, ich glaube eine tiefere Bedeutung, als es vielleicht heute so ist. Also nicht so nach dem Motto, festgelegt und weitergesucht. Josef hatte sich entschieden. Und diese Entscheidung wurde in dieser Situation für ihn von Maria zunichte gemacht. Er hätte sie dafür anklagen können. Das hätte Maria mindestens in die Isolation geführt. Mit ihr hätte niemals mehr irgendjemand was zu tun haben wollen. Und wenn man ihr dann vielleicht noch Ehebruch nachgewiesen hätte mit einem anderen verheirateten Mann, dann wäre das ihr Todesurteil gewesen. Das alles wusste Josef natürlich, weil er in diesem Kontext, in dieser Geschichte damals groß geworden ist. Und doch übernahm er weiterhin Verantwortung aus seinem Glauben heraus und entschied sich dazu, Maria nicht bloßzustellen. Er war tief verletzt, glaube ich bestimmt, wollte ihr aber so wenig wie möglich schaden, indem er die Verlobung heimlich auflösen wollte. Ohne Aufsehen, wenn das überhaupt geht. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir schon sagen, dass Josef ein Mann, ein Mensch mit Charakter war. Und er hat diese Entscheidung sich bestimmt nicht leicht gemacht, weil in diesem kurzen Text sehen wir mehrere Hinweise darauf, dass er überlegte und nachdachte. Und erst in dieser Situation erschien ihm der Engel und erklärt ihm, was wirklich passiert ist. Und jetzt kann man heute sagen, okay, wenn mir mal ein Engel erscheint, dann mache ich auch das, was der sagt. Und deswegen ist es gut, wenn wir nochmal kurz in den Text schauen und darüber nachdenken, wie ist denn der Engel dem Josef erschienen? Im Traum. Was habt ihr denn schon so alles geträumt? Träumen ist ja jetzt nicht wirklich ein besonderes Ereignis, ja, umgangssprachlich. Träume sind Schäume. Halt eine Abarbeitung dessen, und deswegen passt das ja auch ganz gut, was uns so bewegt. So war das hier auch und so hätte Josef das deuten können. Tat er aber nicht. Ich glaube, Gott hat sich hier jemand ausgesucht, der im Glauben tief mit ihm verbunden ist. Ich habe mal einen weisen Mann sagen hören, wenn Gott zu dir spricht, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass er es war. Und daran glaube ich ganz fest. Ich habe das selbst schon so erlebt und ich glaube es auch, dass es hier so war. Und für Josef war das offensichtlich auch so. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Aber auch das sollten wir nochmal kurz sacken lassen. Als er aufwachte, tat er das, was der Engel dem Herrn des Herrn ihm aufgetragen hatte. Wie viele Geschichten aus der Bibel kennen wir denn, wo Gott Menschen eindeutig gesagt haben, was zu tun ist und es trotzdem nicht oder widerwillig gemacht haben? Jona, Beispiel. Klarer Auftrag. Geh nach Nineveh. Das kann man überhaupt nicht falsch verstehen. Und was macht Jona? Er geht. Halt in die falsche Richtung. Oder Mose. Also auch so ein Kandidat. Eine meiner biblischen Lieblingsgeschichten tatsächlich ist, wie Gott mit Mose aus dem brennenden Busch heraus spricht und ihn beauftragt, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Das ist eine richtig coole Geschichte. Lest es mal unter diesem Aspekt. Und zieht euch da mal rein, wie lange der Mose hadert. Kann nicht sprechen, bin so alt. Und also aus heutiger Sicht würde man sagen, der zickt echt lange rum. Ja, bis irgendwann, ich stelle mir das so vor, Gott die Hut schon mal platzt und sagt, geh, jetzt. Hat aber dann auch funktioniert. Ja? Ganz anders aber scheinbar der Josef. Der Engel sagt hopp und Josef springt. Sofort. Josef glaubt zutiefst an Gott. Er übernimmt Verantwortung für Maria. Er ist gehorsam. Ach, gehorsam. Das ist jetzt auch wieder so ein Wort, was wir eigentlich seit Anbeginn der Menschheit überhaupt nicht hören wollen. Adam und Eva lebten im wahrsten Sinne des Wortes ja im Paradies. Keine anderen Menschen, die einen beeinflussen, die einen ärgern können. Tiere sind neu geschaffen. Ich habe jetzt die Aufgabe, denen Namen zu geben. Gott sorgt für alles. Sie sind frei und dürfen nur eine einzige Sache nicht tun. Und genau die tun sie. Und so geht es uns doch bis heute, oder? Es liegt offensichtlich tief in uns drin, dieser Drang zum Ungehorsam. Ich lasse mir doch nichts vorschreiben, also von gar niemandem. Wie ist das denn bei uns Gläubigen, bei uns frommen Menschen? Lassen wir uns denn was von Gott vorschreiben? Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich gehört habe und auch nicht, wie viel ihr so in eurem Leben gehört habt. Wie häufig ihr in der Bibel gelesen habt, wie häufig ihr stille Zeit habt und mit Gott geredet habt. Wir wissen doch alle, was Gott von uns will oder was er gerade nicht will. Wie ist das denn dann so mit unserem Gehorsam? Was ist denn so deine Lieblingssünde, die du nicht lassen kannst? Schlecht über Menschen reden, die gerade nicht da sind? Oder sich vielleicht Dinge im Internet ansehen, die man sich nicht ansehen sollte? Das Geld, was Gott einem anvertraut, für sich selbst verwenden? Das hat übrigens mal zu meinen Lieblingssünden gehört. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Als Kind war ich tatsächlich jemand, den man wirklich als geizig bezeichnen musste. Also ich habe viel Geld bekommen, Taschengeld oder zu Geburtstag oder Weihnachten oder wie auch immer, aber das wurde echt immer mehr. Deswegen, weil ich nie was ausgegeben habe für irgendwen oder auch für mich nicht. Ich habe das gehortet und es hat was mit mir gemacht. Eine wirklich schlechte Charaktereigenschaft, die, glaube ich, mein Leben schlecht beeinflusst hat. Und so bin ich auch als junger Erwachsener gewesen. Ja, es ist, ja, hat man was verdient, muss man noch was in die Gemeinde abgeben. Das habe ich aber selbst festgelegt, dass das so ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was Gott von mir will oder was in der Bibel steht. Die Bibel redet an sehr vielen Stellen davon, wie wir mit Geld umgehen sollen. Scheinbar ist das nicht alleine mein Thema gewesen. Ich glaube nicht, dass es nur für mich geschrieben wurde. Und für mich war da tatsächlich echte Umkehr notwendig. Und ich habe erlebt, wie Gott, wenn man ihn lässt, solch tief eingefahrene falsche Verhaltensweisen korrigieren kann. Ja, da ist Umkehr notwendig, im Denken auch und auch Dankbarkeit. Wem verdanke ich denn, dass ich in diesem Land lebe, dass ich arbeiten gehen darf, dass ich Geld dafür bekomme? Wer schenkt es mir denn, dass ich morgens aufstehen kann und arbeiten gehen kann? Allein mein Vater im Himmel. Und jetzt der zweite Punkt, Peter, gut zuhören, weil, das war überhaupt nicht abgesprochen, jetzt muss ich den Peter nochmal zitieren. An der Stelle, das ist tatsächlich auch schon länger her, aber ist mir gut im Gedächtnis geblieben, weil Peter auch mal darüber gesprochen hat und er hat das für mich eindrücklich auf einen Punkt gebracht. Peter hatte damals gesagt, ohne Gott kann ich nicht mal hüpfen. Und Gott sei Dank habe ich das irgendwann mal kapiert, aus meiner Sicht eigentlich viel zu spät. Es ist aber nicht mein Verdienst, es ist nicht mein Geld. Und ich weiß, dass es für das, was ich jetzt sage, ganz viele Auslegungen gibt und wir sind ja toll darin, alles so zu zerreden. Aber für mich ist das ganz klar. Für mich ist das ganz klar. Wenn ich die Bibel lese und drüber nachdenke, was Gott will. Für mich ist der Zehnte eindeutig eine Richtschnur, an die ich mich zu halten habe. Es ist nicht mein Geld. Und das Erste, was ich tue, wenn ich Geld bekomme, ist, Gott genau mindestens das zu geben, was da steht. Und dann ist es völlig unerheblich, ob du 10.000 Euro im Monat verdienst oder 3.000 oder 500. Das ist ein Thema dieser Predigt, aber ich könnte viel davon berichten, was diese Entscheidung an Guten in meinem Leben bewirkt hat. Es hat meiner tiefen Überzeugung nach Auswirkungen auf dein Leben, wenn du Gott gehorsam bist. Und das ist nur ein Beispiel. Man kann das, glaube ich, auf alles andere auch übertragen. Und da bin ich schon froh, wenn ich heute als vom Grunde her geiziger Mensch die Lotto-Werbung höre. Kennt ihr vielleicht? Ne? Was würden Sie mit 9 Millionen Euro machen? Dann überlege ich heute, und es tut gar nicht weh, als Erstes, was ich mit der Million machen würde für Gott. Das ist für mich schon ein Wunder. Gott kann Menschen verändern. Er kann mich verändern, er kann dich auch verändern. Was ist dein Thema? Wo bist du Gott ungehorsam? Und hab keine Angst davor, das mit Gott zu besprechen. Er weiß es doch sowieso. Er würde dir dabei helfen. Denn alleine schaffst du es sowieso nicht. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Ich komme so langsam zu Ende der Predigt, muss aber noch eine weitere Eigenschaft des Josefs beschreiben, weil die ebenfalls eine sehr wichtige ist, vielleicht sogar die wichtigste, weil all die anderen vorbildhaften Eigenschaften, die gut sind, diese Eigenschaft eigentlich grundsätzlich die anderen erst ermöglicht. Josef ist zutiefst demütig. Er ordnet sich Gott in seinem Leben unter. Und das ist eben keine charakterlose, rückgratlose Haltung, so wie wir heute häufig gesellschaftlich tun, sondern eine von tiefem Vertrauen geprägte Beziehung zu seinem Gott. Josef spielt leidenschaftlich die Nebenrolle in der Weihnachtsgeschichte und gehört daher für mich zu meinen ganz großen Vorbildern. Er macht nicht das, was Menschen so tun, sondern das, was Gott von ihm erwartet. Und das vermute ich auch noch gerne. Josef würde heute wahrscheinlich zu den Menschen gehören, denen das Modewort Wertschätzung zum Hals raushängt. Eben weil er das nicht von Menschen einfordert, sondern weil er weiß, dass Gott ihn wertschätzt. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wir reden bei fast jeder Veranstaltung hier darüber, was der Schöpfer dieser Welt, der uns ja auch gemacht hat, für uns getan hat. Wir glauben daran, dass Gott Jesus für uns in diese Welt geschickt hat, damit er für unsere Sünden stirbt. Das hat er auch gemacht. Damit wir ewiges Leben haben. Jeder einzelne von uns. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, die, das ist nur für mich so, dieses Unwort Wertschätzung aufsitzen und die einfordern von allen anderen Menschen und dieses Einfordern von allen anderen Menschen, dann sollten wir uns, solltest du dir vielleicht auch mal folgende Fragen stellen. Erstens, wie gehst du denn selbst wertschätzend mit deinen Mitmenschen um? Wie häufig hast du denn schon der Bäckerei-Fachverkäuferin am Tresen gesagt, wie wertvoll sie für dich ist? Aber der zweite Punkt ist mir noch wichtiger. Aus welchem Grund hecheln wir denn so hinterher, hinter dieser Wertschätzung von anderen Menschen, wenn wir doch daran glauben, dass wir zutiefst von Gott wertgeschätzt sind? Wer kann dich denn mehr, wie kann man mehr wertgeschätzt sein, als durch jemanden, der für dich stirbt? Und versteht mich bitte auch hier nicht falsch. Natürlich ist Anerkennung wichtig für uns. Keine Frage. Davon leben wir. Ich glaube aber auch, und das ist mein Eindruck bei Josef, dass wir nirgends auf der ganzen Welt eine größere Wertschätzung erfahren können. Und lass uns doch viel eher, statt so negativ zu sein, diese Liebe an diejenigen weitergeben, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben. Und ich glaube, dann werden wir Salz und Licht in dieser Welt sein. Josef war voller Demut. Er wusste, dass er in dieser Geschichte, in dieser wichtigen Geschichte der Menschheit, eine Nebenrolle spielt. Und ich glaube, er fühlte sich wohl dabei. Und vielleicht hatte er auch diesen Vers aus dem 75. Psalm im Kopf. Wahre Größe kann kein Mensch verleihen, ganz gleich, woher er kommt. Denn Gott allein ist Richter. Den einen lässt er fallen, den anderen bringt er zu Ansehen und Macht. Und damit möchte ich heute Morgen allen Mut machen, die an sich zweifeln und ihnen sagen, du hast recht damit, dass du an dir zweifelst. Du kannst nicht mal hüpfen. Aber das spielt keine Rolle, weil es geht allen anderen Menschen ganz genauso wie dir. Du bist Kind Gottes. Und der hat für dich das größtmögliche Opfer gebracht. Alles, was du bist, kommt von ihm. Und mit ihm kannst du nicht mehr hüpfen. Mit ihm kannst du losgehen. Vielleicht auch jetzt wieder neu. Heute. Und wenn du das tust, wirst du nie wieder alleine sein. Ich glaube, das hat der Josef verstanden. Und deswegen ist Josef ein Vorbild für mich. So möchte ich sein. Ich möchte mit Gottes Hilfe Verantwortung übernehmen für die Menschen, die er mir anvertraut hat. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte gerne demütig sein und darauf hoffen und daran glauben, dass Gott mir Größe verleiht. Und ich möchte Gott gehorsam sein. Möchtest du das auch? Dann bin ich davon überzeugt, dass Gott dich dabei segnen wird.